Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wenn man im Museum Gemälde aus früheren Zeiten betrachtet, Porträts von Kaisern und Königinnen oder von wohl etablierten bürgerlichen Ehepaaren, dann kann einem auffallen, und mir ging es zuletzt vor ein paar Wochen so, da sehen die Menschen immer schön aus. Jedenfalls, wenn es um glatte Haut geht, keine größeren Falten, keine Narben, ebenmäßige Gesichtszüge. Ist das eine Verschönerung durch den Maler? Oder haben auch sie schon zu Tricks gegriffen, um attraktiv zu sein? So wie sich Menschen heute enthaaren, schminken oder auf Instagram mit Filtern abbilden. Matthias Henjes berichtet über das Streben nach Attraktivität früher und war dazu auch erst einmal in einem Museum.
Wir sehen den Ehemann. Er sitzt in einem großen Lehnstuhl, neben sich ein Stillleben mit Wein. Und er blickt uns entspannt an, also selbstbewusst. Er hat durchaus Leibesfülle. Man könnte denken, ein Freund guten Essens und Trinkens.
Die Porträts des flämischen Weinhändlers Johannes Wirz und seiner Ehefrau hängen im Wallraf-Richarts-Museum in Köln. Sieht man sich den Mann an, fällt auf, er ist ziemlich beleibt. Sein Gesicht ordentlich gerötet, Assoziation, Übergewicht, Bluthochdruck, Infarktgefahr. Soll man an seiner Gesundheit zweifeln? Aber nein, sagt die Kuratorin Anja Schewczyk, die Sichtweise hat sich gewandelt.
Wenn man Leibesfülle hatte, signalisierte das auch, man hat das nötige Geld. Der rosige Teint ist natürlich auch ein Zeitstil und wir sehen, der Mann hat etwas mehr Röte, etwas ledriger alles. Die Frau hat eher einen hellen Teint. Wenn man helle Haut hatte, zeigte das, man musste nicht unter der Sonne arbeiten. Das war ein Schönheitsideal für Frauen. Männer, das waren ja auch die, die in die Welt hinausgingen. Also das konnte etwas robuster aussehen.
Die Porträts von Jakob Jordaens im 17. Jahrhundert gemalt, sind von den Idealen der zeitgenössischen Oberschicht geprägt. Sie zeigen den sozialen Status der Dargestellten und dokumentieren die Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern. Dazu gehörte jahrhundertelang auch, dass die Frauen helle, makellose Haut hatten. Individuelle Schönheit spielte dabei kaum eine Rolle, die Porträtmalerei folgte der Konvention. Die Wohlhabenden ließen sich grundsätzlich attraktiv darstellen. Als hässlich wurden die niederen Klassen dargestellt, die in der Genremalerei oft Zielscheibe des Spottes waren.
Bucklige, teilweise auch verschroben und bös karikierende Figuren, die man als Inbegriff sozusagen der Bauernschicht assoziiert hat. Es ging immer um Selbstdefinition und die hat man manchmal eben auch am Gegenbild aufgehängt.
Anja Schewczyk weiß aber auch, was auf den Porträts nicht zu sehen ist. Dass Frauen im Alltag sehr wohl zu Hilfsmitteln griffen, um so attraktiv zu erscheinen, wie es von ihnen erwartet wurde. Sie wurden häufig zur Ader gelassen, damit ihre Haut hell blieb. Oder sie schminkten sich mit Bleiweiß, nicht ahnend, dass es hochgiftig ist, weil es Arsen enthält. Und wo man heute vielleicht mit plastischer Chirurgie nachhelfen würde?
Das konnte man damals mit Mode kaschieren oder mit Mode unterstreichen. Natürlich, wenn man nicht die entsprechende Hüfte hatte, dann gab es Ringe, Stoffringe, die man unter den Rock nehmen konnte. Oder man konnte sicherlich auch Dekolletés entsprechend aufpumpen.
Dass Menschen ihren Körper gestalteten, lässt sich quer durch die Epochen mehr oder weniger gut nachweisen. Aber seit dem 19. Jahrhundert hat dieses Bedürfnis dramatisch zugenommen, erzählt Katja Patzel-Matern, Professorin für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte in Heidelberg.
Wenn Sie an die österreichische Kaiserin Sissi denken, die ja nun gerühmt war für ihre Schönheit, das ist eine Person, die würde man heute vermutlich unter magersüchtig fassen. Sie war extrem schlank und sie hat extrem viel Sport gemacht, was damals Frauen eigentlich noch nicht gemacht haben, um damit eben über Diäten und über Sport ihren Körper zu formen. Es gibt es aber auch für Frauen aus der Oberschicht, die eben auch beispielsweise auch um eine schlanke Taille zu erlangen, extrem hungerten und unter Umständen auch daran verstarben, also auch Formen von, wie man heute sagen würde, Magersucht. Und dann kommt gegen Ende des 19. Jahrhunderts der Sport auf, dann eben auch verstärkt, auch für Frauen, wird im Grunde aus den USA importiert, um damit dann den Körper ja zu stärken auf der einen Seite und ihn aber auch zu straffen und damit den Körper zu formen.
Die traditionelle Aufgabenverteilung der Geschlechter hat das aufstrebende Bürgertum noch rigider definiert als zuvor. Viele Frauen wurden buchstäblich in ihre Rolle eingeschnürt.
Das Korsett in seiner ausgeprägten Form zwingt es Frauen im Grunde dazu, vorrangig anmutig dazusitzen, als Zierde zu fungieren. Das ist etwas, was Frauen nur dann können, wenn sie nicht arbeiten müssen.
Bei Männern dagegen wird die Mode immer pragmatischer, immer weniger eine Einschränkung.
Der Mann hingegen verzichtet zunehmend darauf, sich selbst zu stilisieren. Und auch das entspricht ja dann einem Ideal, dass der Mann nämlich nach draußen geht und dort das Geld verdient. Und das tut er nicht durch Schönheit, sondern durch Intelligenz, wenn er dann eben dem Bürgertum angehört und nicht körperlich arbeiten muss. Und dementsprechend braucht er auch nicht diese schmückenden Elemente, die den Frauen zugeschrieben werden.
Männer mussten jedoch den Eindruck vermitteln, dass sie ihre Rolle als Ernährer ausfüllen konnten. Das spiegelt sich auch in vielen fotografischen Porträts der Epoche. Der Mann erscheint ernst und gesetzt, mit entschlossenem Blick und schmalen Lippen, selten bewegt oder gar heiter. Diese Rollenverteilung bestimmte auch den Heiratsmarkt. Um Attraktivität bemühte man sich wenig, weil sie gegenüber anderen Kriterien in den Hintergrund trat.
Dazu gehört eben der gleiche Stand, die gleiche Konfession, ein ähnlicher Wohnort, der Altersunterschied, dass der Mann die Frau ernähren kann, die Einschätzung der Fähigkeit einer Frau, Kinder zu gebären, weswegen beispielsweise es ja auch diese Zeit gibt, in der man die Hüften enorm betont von Frauen. Also das sind Elemente, die zusätzlich hinzukommen.
Ab Ende des Jahrhunderts wurden Kosmetika nicht mehr in Apotheken, sondern in Warenhäusern verkauft und bald entstand die Schönheitsindustrie.
In den 1890er Jahren wird durch Guerlain wird der Lippenstift angefangen herzustellen und zu verkaufen. Der sieht noch ganz anders aus als heute. Das sind nicht diese Hochschiebestifte, sondern das sind Färbemittel, die in kleinen Döschen oder Tiegeln verkauft werden, mit Pinseln aufgetragen werden. Und in den 1890er Jahren haben wir dann die ersten Warenhäuser, beispielsweise in den USA, die solche Kosmetikartikel verkaufen. In Europa dauert es bis zur Jahrhundertwende, bis die Einzug in die großen Kaufhäuser halten. Damit ist dann im Grunde die Frau als Konsumentin entdeckt. Und dafür ganz wesentlich sind natürlich auch damals auch schon ja sowas wie Vorbilder. Das sind dann beispielsweise Schauspielerinnen wie Sarah Bernhardt, die eben dazu beiträgt, die Akzeptanz von Lippenfärbemitteln zu stärken und die eben auch hoffähig zu machen.
In der bürgerlichen Massengesellschaft des 20. Jahrhunderts verbreiteten sich dann mit der Fotografie und der illustrierten Presse auch neue Medien und lösten ganz andere Möglichkeiten der Selbstoptimierung aus als einst die Porträtmalerei.
Matthias Hennies über von wegen Social Media Trend, wie sich Menschen schon früher attraktiv machten. Der 10. Teil unserer etwas ausgeweiteten Sommerserie 2022 zu Attraktivität und auch der letzte Teil. Wer die Beiträge der vergangenen Wochen hören will, sie finden sich online auf deutschlandfunk.de unter Auskultur und Sozialwissenschaften oder unter der Sendung in unserer Deutschlandfunk Audiothek App.